Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Abhörskandal in Großbritannien kostet immer mehr einflussreiche Persönlichkeiten das Amt. Gestern Abend trat Londons Scotland Yard-Chef Stevenson zurück. Heute zog sein Stellvertreter nach. Der Polizei wird vorgeworfen, zu zögerlich gegen das inzwischen eingestellte Murdoch-Blatt News of the World ermittelt zu haben. Reporter hatten tausende Telefone angezapft. Auch Premierminister Cameron gerät wegen seiner Nähe zu Murdoch-Vertrauten in Bedrängnis. Am Mittwoch will er sich dazu vor dem Parlament äußern.
Er war weit weg, der britische Premier David Cameron, heute im fernen Südafrika. Dennoch kommen die Einschläge für ihn jetzt immer näher. Gestern hatte ihn der Scotland Yard-Chef Stevenson bei seinem Rücktritt öffentlich schwer belastet. Cameron habe wesentlich engere Beziehungen zu Murdoch-Mitarbeitern gehabt als die Polizei. Gemeint war damit Andy Coulson, Ex-Chefredakteur der News of the World, den Cameron zu seinem PR-Chef gemacht hatte, nachdem bereits klar war, dass der in den Abhörskandal verwickelt war und zu dem Cameron auch noch bis vor kurzem enge Beziehungen unterhielt. Der britische Premier, der dadurch weiter in die Defensive geriet, sah sich gezwungen, das aus Südafrika zu dementieren. Die Situation bei der Polizei ist ganz anders als die der Regierung. Vor allem deshalb, weil die Polizei in Dinge verwickelt ist, die sie jetzt selbst untersuchen muss. Und deshalb jetzt dort ein massiver Vertrauensverlust eingetreten ist. Während in London heute mit John Yates ein weiterer hoher Scotland Yard-Mann wegen der Murdoch-Affäre zurücktreten muss, fordert die Opposition Cameron indirekt auf, dasselbe zu tun. Im Moment scheint er unfähig, die Führung auszuüben, die das Land jetzt so dringend braucht. Unterdessen verkündete Cameron, seine Südafrika-Reise vorzeitig zu beenden und berief für Mittwoch eine außerordentliche Parlamentssitzung ein. Und die verspricht, turbulent zu werden. Nach Murdoch und Scotland Yard kommt jetzt der britische Premier immer stärker in die Schusslinie. Die Tatsache, dass zwei ranghohe Polizeioffiziere wegen ihrer Nähe zu Murdoch zurücktreten mussten, David Cameron sich aber noch nicht einmal öffentlich von seinem Ex-PR-Chef Coulson distanziert hat, bringt ihn zunehmend in echte Bedrängnis.
Die SPD geht im Kampf gegen die Schuldenkrise in Europa in die Offensive. Dabei sparte die Parteispitze heute nicht mit Kritik am Vorgehen der Bundesregierung. Das Krisenmanagement unter Kanzlerin Merkel sei viel zu zögerlich. Gemeinsam boten der SPD-Vorsitzende Gabriel, Fraktionschef Steinmeier und Ex-Finanzminister Steinbrück der Koalition heute eine Zusammenarbeit bei der Lösung der Eurokrise an.
Es gibt sie wieder, eine Art von Troika an der Spitze der SPD. Der Fraktionsvorsitzende, der Parteichef und der Ex-Finanzminister hatten im Vorfeld des für Donnerstag geplanten Euro-Gipfels zur Pressekonferenz gebeten, um aus Sicht der SPD Notwendigkeiten zu benennen. Zögerlich sei die Bundesregierung in ihrem Krisenmanagement und dies sei Teil des Problems.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch an der deutschen Haltung lag, dass die Frage der Umschuldung in Europa nicht wesentlich weitergekommen ist.
Welcher Art das Handeln Deutschlands sein soll, daran ließ der Vorgänger von Wolfgang Schäuble keinen Zweifel. Ein Schuldenschnitt, also ein teilweiser Zahlungsausfall, sei nur noch eine Frage der Zeit.
Es gibt das herrliche Bonmot von Talleyrand, das lautet, Hochverrat ist eine Frage des Datums. Ich sage Ihnen voraus, es wird zu einem Schuldenschnitt kommen. Die Frage ist, wann und wie.
Unterstützung erhält die SPD aus der Wissenschaft. Niemals werde Griechenland in der Lage sein, seine Schulden vollständig zurückzuzahlen.
Ich sehe nicht, dass wir ohne einen Schuldenschnitt auskommen werden. Ich kenne kein Beispiel aus der jüngeren Wirtschaftsgeschichte, wo dies angesichts der doch sehr, sehr schlechten Zahlen für Griechenland erreicht werden konnte.
Am Ende noch ein Angebot der SPD. Falls die Bundesregierung sich zu den notwendigen Schritten durchringen sollte, könne sie auf die Sozialdemokraten zählen.
Es geht darum, dass die wirtschaftliche und politische Zukunft Europas weder durch innenpolitische Ängste vor unpopulären Entscheidungen aufs Spiel gesetzt wird, noch im Klein-Klein des Koalitionsstreits oder des Streits zwischen Regierung und Opposition untergeht. Wir Sozialdemokraten sind jedenfalls bereit, daran mitzuwirken und auch diese schwierigen Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Aus Sicht der SPD stellt sich die Alternative nämlich so. Fortdauer des innenpolitischen Streits, dies fördere nur die Europaverdrossenheit in der Bevölkerung. oder den Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg suchen und die Krise gemeinsam bewältigen.
Deutschland wirbt in den südeuropäischen Krisenländern um Fachkräfte. Die Bundesagentur für Arbeit sucht hochqualifizierte junge Menschen in Staaten wie Spanien, Griechenland und Portugal. In ihrer Heimat seien diese angesichts hoher Arbeitslosigkeit oft ohne Perspektive. Die Bewerbernachfrage ist nach Angaben der Nürnberger Behörde sehr groß. Allerdings schreckten fehlende Deutschkenntnisse viele Interessenten ab.
Der Spanier Egoiz Zelayeta kam vor 2 Jahren nach Deutschland und arbeitet in einem Elektronikunternehmen. Ingenieure wie ihn sucht sein Chef händeringend, findet sie aber nicht in Deutschland. Das Unternehmen fertigt elektronische Steuerungen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen, ein boomender Markt. Die Firma braucht kurzfristig Ingenieure und geht in die Offensive.
Wir inserieren gegenwärtig in Spanien, haben auch jetzt wieder vor kurzem Ingenieure aus Spanien eingestellt. Und nur mal als Vergleichszahl, auf die eine Stelle haben sich dort 200 Leute beworben.
Auch die Bundesagentur für Arbeit kooperiert seit Beginn des Jahres mit Arbeitsagenturen in europäischen Nachbarländern wie Griechenland, Portugal und Spanien.
Wir haben die ersten abgeschlossenen Arbeitsverträge von spanischen Ingenieuren hier in Deutschland. Was wir aber merken, ein hohes Interesse an Deutschland, aber ein Manko, was vorhanden ist, nämlich die deutsche Sprache.
In der Politik stößt das eifrige Werben bei den Nachbarn um Fachkräfte nicht immer auf Zustimmung.
Ich denke, die Arbeitsagentur sollte sich vor allem darum bemühen, diejenigen in Arbeit zu bringen, die bei uns derzeit leben. Da hat sie genug zu tun und das ist ihre Aufgabe.
Ähnlich kritisch sieht das auch der Deutsche Pflegerat. Das Abwerben von Fachkräften aus Medizin und Pflege innerhalb der EU bleibe nicht ohne Folgen.
Statt sich diesen Prozessen innerhalb von Deutschland zu widmen, welche Lösungsansätze sind nötig, kommt man wieder auf die Idee, in einem Land innerhalb der Europäischen Union Fachkräfte abzuwerben, die auch da dringend benötigt werden. Das halte ich zutiefst unmoralisch, unethisch und auch unverantwortlich, auch in der Prioritätenreihe.
Dem hält die Bundesagentur für Arbeit entgegen, dass für eine stabile Wirtschaft in Deutschland jährlich 200.000 qualifizierte Zuwanderer benötigt würden.
Die Weichen für die Zukunft der mittlerweile verstaatlichten Immobilienbank Hypo Real Estate sind gestellt. Die EU-Kommission billigte heute nachträglich die staatlichen Hilfen im Umfang von 175 Milliarden Euro. Zum Ausgleich muss das Institut drastisch schrumpfen. Übrig bleibt letztlich nur die Deutsche Pfandbriefbank. Wettbewerbskommissar Almunia sprach von einem der größten Rettungsfälle in der Geschichte des Bankenwesens.
Hunderte Taxifahrer haben am Morgen aus Protest gegen die Sparpläne der griechischen Regierung den Verkehr in Athen lahmgelegt. Die Touristenfähren waren dadurch zeitweilig nur zu Fuß erreichbar. Die Fahrer protestieren gegen eine freiere Vergabe von Fahrlizenzen. Bislang waren sie streng limitiert und kosteten bis zu 150.000 Euro. Die Pläne sind Teil eines Sparpakets der Regierung. Dieses ist Voraussetzung für die Auszahlung weiterer Kredite der EU an Griechenland.
Die internationalen Schutztruppen in Afghanistan haben einen neuen Kommandeur. US-General John Allen hat von heute an die Befehlsgewalt über etwa 140.000 Soldaten. In Kabul wurde zunächst sein Vorgänger Petraeus verabschiedet. Er wechselt an die Spitze des US-Geheimdienstes CIA. Der neue Kommandeur Allen sagte in seiner Antrittsrede, vor ihm lägen schwierige Zeiten. In den kommenden Monaten werden tausende ISAF-Soldaten abgezogen. Bis 2014 soll der Afghanistan-Einsatz beendet sein. Die Verantwortung für die Sicherheit im Land wird schrittweise an die Regierung in Kabul abgegeben.
Die Fregatte Bayern ist zum Antipirateneinsatz in Richtung Horn von Afrika aufgebrochen. Vorher hatten die rund 240 Besatzungsmitglieder am Marinestützpunkt Wilhelmshaven von ihren Familien Abschied genommen. Die Bayern soll im Rahmen der EU-geführten Atalanta-Mission vor der somalischen Küste Schiffe mit Hilfslieferungen schützen. Geplant ist, dass die Fregatte bis kurz vor Weihnachten im Krisengebiet bleibt.
Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste in Ägypten wird die Regierungsmannschaft neu aufgestellt. Ministerpräsident Scharaf kündigte an, 14 Minister auszuwechseln, allerdings nicht den umstrittenen Innenminister. Im Februar hatten die Demonstranten auf dem Tahrirplatz in Kairo den Rücktritt von Ex-Präsident Mubarak erzwungen. Jetzt kritisieren sie, dass noch immer zu viele alte Eliten an der Macht seien und demokratische Reformen zu langsam angegangen würden.
Der Tahrirplatz immer noch von Demonstranten besetzt. Sie befürchten, dass der politische Wandel ins Stocken geraten könnte. Dafür machen sie die Regierung verantwortlich. Ministerpräsident Scharaf reagierte nun und wechselte 14 Minister aus, fast die Hälfte des Kabinetts. Einstige Mubarak-Vertraute wie etwa der weltweit bekannte Minister für Altertümer Hawass müssen gehen. Den Demonstranten aber, die immer noch um die Toten ihrer Revolution trauern, reicht das nicht. Die Regierungsbildung ist ein Witz. Der Innenminister, der uns vor kurzem noch hat zusammenschlagen lassen, ist immer noch am Ruder. Man sollte erst alle Verantwortlichen vor Gericht stellen, nur dann kann es doch eine wirkliche Versöhnung im Land geben. Im ägyptischen Staatsfernsehen heute erstmals die öffentliche Übertragung eines Prozesses gegen Verantwortliche aus der Mubarak-Ära. Der Ex-Informationsminister und der ehemalige Chef des Staatssenders müssen sich dem Vorwurf der Veruntreuung stellen. Auch die Übertragung solcher Verhandlungen hatten die Demonstranten gefordert. Der Prozess gegen Ex-Präsident Mubarak, der in diesem Krankenhaus festgehalten wird, soll Anfang August beginnen. Gestern hieß es, Mubarak sei ins Koma gefallen, das behauptete sein Anwalt. Doch die Krankenhausärzte dementieren, Mubaraks Zustand sei stabil. Am Tahrir-Platz ist die Meinung einhellig, Mubarak muss der Prozess gemacht werden. Die Regierungsumbildung in Ägypten soll wohl vor allem die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz beruhigen. Doch die fordern auch die Entlassung des Innenministers, den sie für Polizeiaktionen gegen sie verantwortlich machen. Ägypten ist ein Land im Umbruch. Und wohin der Weg führt, werden wohl erst die Wahlen gegen Ende des Jahres zeigen.
Die Bundesregierung will die Einkommen der deutschen Steuerzahler nicht mehr elektronisch erfassen. Das 2010 eingeführte sogenannte Elena-Verfahren würde so schnell wie möglich eingestellt, teilten die zuständigen Ministerien mit. Die elektronische Signatur als Sicherheitsstandard sei nicht ausreichend verbreitet. Die bisher gespeicherten Daten würden gelöscht, die Arbeitgeber von der Meldepflicht entbunden. Die Wirtschaft beklagte, sie habe Millionen Euro sinnlos investiert. Jubel bei Japans Fußballerinnen. Mit dem gestrigen Sieg hat zum ersten Mal ein Team aus Asien die Weltmeisterschaft der Frauen gewonnen. Die Japanerinnen schlugen die USA in Frankfurt am Main mit 5:3 nach Elfmeterschießen. Zuvor hatten sie zweimal einen Rückstand wieder ausgeglichen. Heute am frühen Nachmittag trat die japanische Mannschaft die Heimreise an.
Müde Weltmeisterinnen heute Mittag am Flughafen in Frankfurt. Der WM-Titel, ein Sieg für ein ganzes Land. In Frankfurt verwandelt Kumagai den entscheidenden Elfmeter. Und in Tokio kollektive Glücksgefühle.
So ein Wunder habe ich noch nie erlebt. Glaubt mir, der WM-Titel wird unser Land wieder auf die Beine bringen. Japan, auf geht's!
Der Fußball schreibt wunderbare Geschichten. Nach einem dramatischen, emotionalen Finale schenken die Japanerinnen ihrem krisengeschüttelten Land einen Moment der Freude.
Ich bin so glücklich, ja.
Um 13.40 Uhr tritt der neue Weltmeister dann die Heimreise an. Glücklich und so müde nach einer Nacht, die ein einziges Fest war.
Wir haben sehr schön gefeiert hier.
Und jetzt im Flugzeug schön schlafen dann, oder?
Ja, schlafe ich hier.
Die WM war ein großer Erfolg, trotz Dopingfällen. Denn die Stadien waren zu 86% ausgelastet, die TV-Quoten hervorragend, die Stimmung einzigartig. Und auch wenn Japan dem Gegner aus den USA lange unterlegen war, der Sieg tat trotzdem gut und schickte einen Moment der Freude in die Heimat.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 19. Juli.
Ein Tiefdrucksystem über weiten Teilen Europas sorgt bei uns für wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewittern. Hinzu kommt von Frankreich ein neues Tief. Bis Donnerstag bringt es in einigen Regionen Dauerregen. Heute Nacht fallen zunächst noch einzelne Schauer, die aber seltener werden. Später ist es zum Teil klar. Am Tag ist es im Nordosten und Osten freundlich, auch in Bayern startet der Tag freundlich, in den übrigen Gebieten Schauer und einzelne kurze Gewitter. Am Nachmittag setzt im Südwesten ergiebiger Regen ein, der sich weiter nach Bayern ausbreitet, teilweise sind Gewitter mit dabei. Abseits der Gewitterschauer weht der Wind schwach. Heute Nacht 6 Grad an den Alpen und 13 Grad im Norden. Am Tag 17 Grad in der Eifel und 27 Grad in der Lausitz. Am Mittwoch in den östlichen Landesteilen zum Teil unwetterartiger Regen, im Norden und Westen Schauer und einzelne Gewitter. Auch am Donnerstag ist im Osten und Nordosten noch Dauerregen möglich. Am Freitag wechselhaftes Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Heute mit Karen Mioska. Darin Schuldenschnitt, wie der Streit über alternative Wege aus dem Griechenland-Desaster Merkel unter Druck setzt und Machtkampf, wie Libyen in zwei Teile zerfällt.